Unser neuer Kooperationspartner ist die Primus Valor AG und ist deshalb ein sehr spannender Immobilienmarktteilnehmer, weil sie einen sehr klaren Fokus haben auf Wohnimmobilien im Segment bezahlbares Wohnen als nachhaltige und zugleich rentable Form der Vermögensanlage. Und zwar funktioniert das in Fonds. Dazu haben sie auch aktuell einen im Vertrieb, nämlich die Immochance Deutschland 14 Renovation Plus, kurz mit dem Kürzel ICD 14 R Plus mit dem Pluszeichen. Und zwar sind die Fonds deshalb spannend, weil sie eine sehr breite Streuung über mehrere hundert Objekte pro Fonds haben, an wirtschaftsstarken Standorten, allerdings abseits von den hochpreisigen Großstädten, und deshalb bietet er ein solides Fundament für langfristige Investments. Wenn euch das interessiert, haben wir einen Link in den Shownotes. Schaut gerne bei der Primus Valor AG vorbei. Die Primus Valor ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert, günstig erworbene Bestandsimmobilien mit Optimierungspotenzial baulich und energetisch zu sanieren, aufzuwerten und dann aber dem Wohnungsmarkt dauerhaft wieder zur Verfügung zu stellen. Und jetzt wünschen wir euch spannende Insights und viel Spaß bei der heutigen Episode. Der große Vergleich: Wo sind Wohnungen noch erschwinglich? Der neue Erschwinglichkeitsindex von Interhyp und IW ist rausgekommen und er zeigt, wie sich die Erschwinglichkeit von Wohnungen im Zeitablauf und regional unterschiedlich entwickelt hat. Doch wie geht es auch 2026 weiter? Sollten Anleger jetzt einsteigen in den Wohnungsimmobilienmarkt? Das ist unser Thema heute hier in der 1er Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist der Hintergrund zum Erschwinglichkeitsindex? Was sind die Kernergebnisse? Welche regionale Unterschiede gibt es? Welche Maßnahmen könnten die Erschwinglichkeit von Wohneigentum verbessern? Welche Ableitungen gibt es für Anleger? Und wie geht es weiter in 2026? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage. Und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Primus Valor AG, einem der führenden Anbieter geschlossener alternativer Investmentfonds für Immobilien, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wartner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast, und heute reden wir über ein Thema, das natürlich alle diejenigen, die gerne in den Markt einsteigen wollen, umtreibt, nämlich: Gibt es eigentlich noch günstige Wohnungen oder ist das überhaupt noch bezahlbar? Ist es erschwinglich? Und erstaunlicherweise gibt es dazu einen Erschwinglichkeitsindex, den nämlich das IW rausgibt zusammen mit Interhyp. Und einer der Autoren und Initiatoren und überhaupt Immobilienweltgewandter Professor ist hier zufällig wieder bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
So, also, der Erschwinglichkeitsindex kommt ja zunächst einmal ein wenig sperrig daher. Dieses, was ist das eigentlich? Und vielleicht können wir damit einsteigen, dass du mal ganz kurz erklärst, was ist dieser Erschwinglichkeitsindex eigentlich? Und was hat's damit auf sich? Hau raus.
Ich hätte das jetzt gar nicht so sperrig empfunden, aber gut, dass du das sagst. Was heißt Erschwinglichkeit hier? Wir schauen, inwiefern sich eine Immobilie noch finanzieren lässt im Verhältnis auch zum Einkommen. Und dazu schauen wir uns die Kaufpreise natürlich an in den einzelnen Regionen, in allen 400 Kreisen. Wir schauen auf die Einkommen. Wir schauen auf eine typische Familie hier, die 70% des Medianeinkommens hat, also ein bisschen überproportional das Einkommen hat, ganz einfach deswegen, weil die meisten, die Wohneigentum bilden, etwas überdurchschnittliches Einkommen haben, und schauen dann, wie viel Prozent des Einkommens muss diese Familie rechnen, und dann normieren wir das Ganze. Wenn man 35% des Einkommens, des Nettoeinkommens für die Finanzierung aufwenden muss, dann ist dieser Index bei 100, muss man weniger aufwenden, dann steigt der Index entsprechend, und muss man aber mehr aufwenden, dann ist der Index entsprechend gering. Ja, das ist also die Methodik, die dahinter steht. Das heißt, anhand der Punktwerte kann man dann regional vergleichen, aber man kann eben auch schauen, wie sich das im Zeitablauf geändert hat. Und wir haben diesen Index schon mal einmal herausgegeben. Da haben wir uns auf Einfamilienhäuser konzentriert, diesmal auf Eigentumswohnungen, also ein bisschen anderes Marktsegment. Und ja, das soll letztlich eine Übersicht über den Markt und die Entwicklung geben. Und natürlich ist die Hoffnung, dass es auch besser wird und man natürlich dann vielleicht auch sieht, wo sich die Erschwinglichkeit dann auch wirklich verbessert hat.
Das ist natürlich interessant. Du sagst 70%, also ein bisschen besser verdienende Haushalte werden vor allen Dingen betrachtet. Das heißt, wir haben hier mal, um gleich so einen politischen Seitenhieb einzuflechten, haben wir durchaus noch die Situation, dass nicht jeder sich Wohneigentum leisten kann, so wie der Markt aktuell konstituiert ist, oder habt ihr das aus anderen Gründen so geclustert?
Also das, ja, das ist eine Diskussion, die führe ich dann auch mit Journalisten. Die Frage ist, es ist letztlich eine Frage der Skalierung. Also natürlich hätten wir das auch für den Medienhaushalt rechnen können. Dann hätten wir wahrscheinlich Indexwerte, die etwas schlechter wären, ja, weil dann die Erschwinglichkeit nicht immer gegeben ist. Aber wir haben gesagt, naja, realistisch gesehen, gerade wenn wir jetzt auf Interhyp schauen, wer finanziert dann eigentlich? Das sind typischerweise schon Haushalte, die überproportionales Einkommen haben. So, und das kann man aber durchaus politisch auch diskutieren und natürlich die Frage stellen, versperren wir von vornherein denjenigen, die eher so ein mittleres, vielleicht sogar ein unteres Einkommen haben, den Weg zu Wohneigentum? Das ist ja in vielen Ländern nicht der Fall, wo auch der Durchschnittshaushalt typischerweise eine Immobilie erwerben kann. Man muss allerdings sagen, das ist auch in vielen Ländern jetzt die Diskussion. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In den USA gibt es jetzt eine große Diskussion um die Affordability von Einfamilienhäusern. Das ist gerade das große Thema. Und Trump hat jetzt versprochen, da ein Riesenprogramm aufzulegen, um die Finanzierungskosten runterzurechnen. Und interessanterweise will er Investoren verbieten, in Einfamilienhäuser einzusteigen. Also das ist tatsächlich überall ein großes Thema.
Wobei natürlich in den USA hat man da natürlich auch nochmal, ich meine, es ist the American Dream, ne?
Ja, natürlich.
Klar. Also das eigene Haus, das ist irgendwie für einen Amerikaner, glaube ich, mehr noch DNA, als es für den Deutschen das ist.
Auf jeden Fall. Es spielt eine viel größere Rolle und Mieten wird da gar nicht so betrachtet, ne? Also es zeigt aber auch, also die Erwartung ist natürlich, dass du als jemand mit einem mittleren Einkommen dir auch schon Eigenheim leisten kannst. Ne? Vielleicht nicht so groß, aber zumindest, dass du es leisten kannst. Und die Erwartung haben wir ja nicht. Und das ist quasi berücksichtigt durch dieses höhere Einkommen, das wir ansetzen. Aber im Prinzip, wir könnten es auch für Haushalte mit niedrigem Einkommen berechnen. Die Indexwerte würden sich entsprechend verschieben.
Okay, aber dann lass uns auf die Ergebnisse gucken. Was sind die Kernergebnisse? Also Erschwinglichkeit, wo sind Wohnungen noch erschwinglich, haben wir im Titel gefragt. Was sind die Kernergebnisse?
Also schauen wir erstmal auf das gesamtwirtschaftliche Ergebnis, gesamtdeutsche Ergebnis. Da stehen wir im Durchschnitt bei einem Wert von 128 Punkten. Das heißt, wir sind bei einer durchschnittlichen Belastung von 29% für diesen Haushaltstypus. Also das heißt, wir sind durchaus in einer Phase, wo es erschwinglich ist. Und vor allen Dingen, wenn wir das gegenüber dem Herbst 2023 vergleichen, da lagen wir noch bei einem Wert von 118 Punkten. Also die Erschwinglichkeit ist durchaus besser geworden in den letzten 2 Jahren. Das liegt eben vor allen Dingen daran, dass wir Einkommenszuwächse hatten und gleichzeitig die Preise noch nicht in der Weise nachgezogen haben und teilweise eben die Finanzierungszinsen ein bisschen besser geworden sind.
Lass mich kurz eine Zwischenfrage stellen. Du sagst, die Erschwinglichkeit hat sich verbessert von 118 auf 128 Punkte. 100 Punkte würde was bedeuten?
100 Punkte bedeutet, dass ich eine Belastung von 35% des Einkommens habe für ein Annuitätendarlehen. Jetzt bei 128 Punkten sind es 29%. Ja, also das heißt, es ist schon so, und 118 kann ich jetzt im Kopf nicht so schnell umrechnen, aber es ist einfach etwas günstiger geworden.
Wahrscheinlich, wie gesagt, so ist das 31% oder sowas, 32, irgendwie sowas.
Ja,
geschossen.
Wer jetzt 3 Sätze so gut im Kopf hat, der kann es schnell ausrechnen. Aber es sind aber wirklich tatsächlich der große Vorteil in den letzten 2 Jahren, dass die Einkommen eben schneller gewachsen sind als die Preise. Die Zinsen haben so ein bisschen nachgegeben. Wenn wir es jetzt aber innerhalb des Jahres anschauen, dann muss man sagen, ist es auch schon ein bisschen schlechter wieder geworden, weil eben die Preise schon wieder anziehen. und weil eben das Zinsumfeld diesem Jahr nicht ganz günstig war. Wir haben gerade gegen so im Oktober, November auch nochmal leichte Zinsanstiege gesehen. Also das ist hier auch mit drin, aber nichtsdestotrotz die Tendenz grundsätzlich passt, ja. Aber man sieht daran natürlich auch, das Marktumfeld ist eben sehr, sehr zinsempfindlich und schnelle Veränderungen der Zinsen können eben auch massiv die Erschwinglichkeit beeinträchtigen.
Du hast vorhin gesagt, die gesamtdeutsche Erschwinglichkeit hat sich verbessert auf 128 Punkte. Das heißt, 29% vom Haushaltseinkommen werden aufgewendet werden müssen für die Finanzierung einer eigenen Immobilie. Gibt es, also was ist das eigentlich für eine Immobilie? Ist das so eine Durchschnittsgröße? Ist das so ein eine Standardwohnung oder Apartment? Oder was habt ihr da eigentlich genommen?
Also wir unterscheiden da auch zwischen den Regionen, weil wir gesagt haben, naja, in Landkreisen kauft man typischerweise eine größere Eigentumswohnung, als man das in München oder Hamburg macht. Insofern ist es die typische Größe einer Eigentumswohnung für eine Familie. Ja, das ist so das, was wir ansetzen. Also schon etwas größere Wohnungen natürlich. Aber wie gesagt, die Unterschiede werden zum Teil eben auch schon durch die Größen aufgefangen. Also das, was typischerweise auch finanziert wird, ne?
Und das wird dann sozusagen aus den Finanzierungsdaten von eurem Partner herausgeclustert, Interhyp-Daten,
genau.
Oder? Okay. Dann lass uns trotzdem nochmal in den regionalen Unterschieden bleiben. Welche regionale Unterschiede gibt es denn?
Also das ist massiv, ne? Die Unterschiede, also wenn wir jetzt alleine mal die Spannbreite bei den Indexwerten uns anschauen, dann sehen wir, der günstigste Kreis ist der Werra-Meißner-Kreis. Da haben wir einen Indexwert von 290.
Und das ist wo?
Das ist, es ist, ich glaube, Ostdeutschland, ne? Tatsächlich. Zweite ist Hof in Bayern, ne, 256. Und dann haben wir die teuersten Kreise Nordfriesland mit einem Indexwert von 63 und Fürstenfeldbruck, ja, Umfeld von München, haben wir 74. Ja, also das heißt, wir haben hier extreme Spreizung bei der Erschwinglichkeit. Das zeigt eben auch, natürlich haben wir sehr unterschiedliche Löhne auch zwischen Fürstenfeldbruck und Hof, ja, aber das fängt das eben die Immobilienpreisentwicklung nicht vollständig auf. Es hängt halt eben sehr, sehr stark auch von den vorhandenen Strukturen, von den Perspektiven der Region. Die Demografie spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und insofern haben wir hier einen riesen Unterschied. Und interessanterweise, wir haben auch zwischen den Top-7-Städten einen großen Unterschied. Also Stuttgart ist die günstigste Top-7-Stadt. Da erreicht der Indexwert 118 Punkte. Das heißt, 30% meines Einkommens muss ich dann typischerweise für eine Eigentumswohnung zahlen. Und die teuerste Stadt, Top-7-Stadt, ist München. Da liegt der Indexwert nur bei 81. Ja, das heißt, da sind es durchschnittlich 43% des Einkommens. Hamburg steht auch relativ schlecht da. Da sind wir bei 84 und Berlin 85. Ja, also das heißt, das sind eben relativ teure Städte, aber Stuttgart, Düsseldorf und auch Köln, ja, Köln sind wir bei 98 noch, das sind die relativ günstigen Top-7-Standorte.
Dann ist natürlich die Frage, wie können gerade in den, also wenn du sagst Hamburg irgendwo in den 80ern, das bedeutet ja, dass wir irgendwie doch einen erheblichen Teil unseres Einkommens für die Finanzierung von Wohnungen ausgeben müssen. Was können wir denn tun, um die Erschwinglichkeit von Wohnungen zu verbessern?
Also wir müssen ja grundsätzlich sehen, dass die Erschwinglichkeit zwar etwas besser geworden ist, aber sie ist ja nicht wirklich gut. Ja? Und gerade wenn wir das jetzt mal langfristig betrachten, also in den 2010er Jahren, haben wir natürlich eine deutlich größere Erschwinglichkeit gehabt. Da hatten wir teilweise Zinssätze, die bei 1% lagen und dann lagen die Indexwerte auch teilweise bei 180. Ja. Das heißt, wir haben insgesamt schon eine deutlich schlechtere Erschwinglichkeit und wir haben ja am Anfang diese Diskussion geführt, naja, warum setzen wir denn das Einkommen bei 70% fest und nicht 50%? Also da ist natürlich schon einiges noch zu tun. Und das andere ist natürlich das große Thema, was ja immer wieder auch in unserem Podcast, aber jetzt auch zunehmend im politischen Raum diskutiert wird, ist natürlich auch das Thema Eigenkapital. Dass wir einfach feststellen, es gibt viele Menschen, die einfach nicht das Eigenkapital haben, das sie brauchen, um tatsächlich den Zugang zu Wohneigentum zu bekommen. Ich muss ja nicht nur die monatliche Rate bezahlen, sondern ich muss eben auch die Erwerbsnebenkosten bezahlen können. Die Banken möchten in der Regel Geld haben. Also von daher ist das natürlich ein zweites großes Thema. So, und wenn man sich da mal orientiert, dann muss man feststellen, dass wir natürlich verschiedene Maßnahmen ergreifen können, um das Thema anzugehen. Das erste ist, dass wir gesagt haben, naheliegend ist natürlich eine Halbierung der Grunderwerbsteuer. Das ist quasi ja ein lange gehegtes Thema, was wir immer wieder auch mal diskutiert haben, was aber in der Vergangenheit eben kontinuierlich gescheitert ist, weil sich eben Bund und Länder den schwarzen Peter zuwerfen und sagen, ihr müsst was tun und wir wollen eine Kompensation, oder der Bund eben sagt, naja, ihr müsst das aber umsetzen. Und also irgendwie ist das ganze Thema ja bisher gescheitert, ne? Und wenn wir jetzt die Koalitionsverträge der letzten 3 Regierungen durchgehen, die haben das alle irgendwie adressiert, aber keiner hat was gemacht. So, aber wenn wir diese Maßnahme jetzt durchsetzen würden, eine halbe Grunderwerbsteuer, dann würden wir die Erschwinglichkeit schon mal um guten 1 Prozentpunkt steigern, also etwa von 29,2 auf 28,3%. Wichtiger ist aber, wie gesagt, noch der Effekt, den wir eben hätten, dadurch, dass man weniger Eigenkapital aufwenden muss und dadurch natürlich viel mehr Menschen ins Wohneigentum kommen könnten. Und eine zweite Maßnahme haben wir diskutiert, das sind eben Nachrangdarlehen. Das heißt, ich kann ein Darlehen aufnehmen bei einer Förderbank, das tatsächlich günstiger ist, aber was ich eben auch als Eigenkapitalersatz nutzen kann. So, und das würde tatsächlich auch nochmal einen Effekt haben. Alleine diese Maßnahme würde die Erschwinglichkeit um rund 3 Prozentpunkte steigern. Das heißt von 29,2 auf 26,5 Prozentpunkte. So, und wenn ich beides kombiniere, dann lege ich bei einer Erschwinglichkeit von 25,6% statt heute 29,2. So, und das heißt, dann wären wir wieder auf einem Niveau wie etwa 2019. Ja, und das wäre natürlich schon enorm. Und das zeigt eben auch, man könnte einiges tun, um hier voranzugehen. Natürlich ist es für die Bundesländer schwierig, weil sie sagen, ich habe dann ja entsprechende Einnahmeausfälle. Andererseits ein Teil der Mehreinnahmen würde, oder ein Teil der entgangenen Einnahmen würde auch dadurch kompensiert, dass es ja mehr Transaktionen gibt. Also das heißt, zum Teil finanziert sich die Maßnahme zumindest selber. Und ich weise auch immer gerne darauf hin, wir könnten ja auch die Grunderwerbsteuer anders ausgestalten, dass man zum Beispiel so einen progressiven Steuersatz hat, dass man jetzt gerade bei denen, die vielleicht sehr teure Immobilien kaufen, dann ein bisschen mehr nimmt, und bei denen, die eben so eine Einsteigerimmobilie haben, dass man da etwas weniger nimmt. Das wäre durchaus möglich. Und die Nachrangdarlehen, naja, die können eigentlich relativ günstig finanziert werden. Der Staat müsste ja nur seine vorteilhaften Finanzierungskonditionen weitergeben. Die Ausfälle, das sehen wir unter anderem Schleswig-Holstein, da gibt es so ein Modell ja, die sind äußerst gering. Also das Risiko ist für den Staat eigentlich auch sehr gering. Also sprich, man könnte eine ganze Menge tun, um den Zugang zu Wohneigentum erhöhen. Aber bis jetzt sehen wir da eben relativ wenig.
Wenn 3 Regierungen, ne, immer nur sagen, wir müssten eigentlich, dann.
Ja, aber das ist ja tatsächlich die Krux an der ganzen Geschichte. Du hast ja zu Recht gesagt, in den USA hat das einen ganz anderen Stellenwert. Ja? Und ich meine, man kann jetzt darüber diskutieren, was Trump da vorhat. Ne? Er möchte jetzt die Verbriefungsprodukte letztlich aufkaufen. Also er möchte viel mehr Finanzierung den Banken abkaufen, die dann eben günstigere Finanzierungskonditionen weitergeben können. Das ist sicherlich nicht ein Instrument, was man hier verwenden würde, weil wir auch einen ganz anderen Refinanzierungsmarkt haben. Aber man tut da zumindest eine ganze Menge. Ne? Also dieses Thema Wohneigentum ist da stark verankert. Während hier führt das tatsächlich so ein Schattendasein. Obwohl wir ja wirklich feststellen müssen, wir haben ja vor 2 Folgen auch die neue Studie zum Thema Wohneigentum uns vorgenommen, wo man eben sehen kann, Wohneigentümer haben eine deutlich geringere Altersvorsorgelücke. Das Thema Rente ist ja ein Riesenthema. Ja, wir müssen feststellen, dass viele Menschen einfach zu wenig auch getan haben für die Altersvorsorge. Da wäre Wohneigentum ein ganz wichtiger Baustein. Aber das wird kaum diskutiert. Und es ist für mich immer wieder ein Rätsel, warum wir so wenig über Wohneigentum diskutieren und warum man auch so schnell darüber hinweggeht und sagt, naja, das ist letztlich doch was für die Reichen und da müssen wir uns ja nicht drum kümmern. Nein, eigentlich sollte Wohneigentum ja für ganz viele Menschen auch der Normalfall sein. Und da müssten wir hinkommen. Und das braucht aber auch irgendwo eine andere Verankerung, vielleicht im Mindset der Bevölkerung, aber natürlich auch in Politik und Medien.
Ja, also ich vermute mal, dass einer der Gründe, weshalb so wenig Leute, die in der politischen Verantwortung sind, dann wirklich das Thema auch anpassen, ist, dass ja die Früchte von dieser Maßnahme erst getragen werden, wenn sie ganz sicher nicht mehr im Amt sind. Mhm. Das heißt, man müsste hier wirklich mit Weitsicht vorausgehen. Und wenn wir jetzt irgendwie mal retrospektiv in die Kanzlerschaften gucken, wo Menschen noch mit Agenten unterwegs waren, dann hat Herr Schröder sich dafür ja durchaus auch verprügeln lassen, dass er die eigentlich richtige Idee für Deutschland nicht nur hatte, sondern sogar auch umgesetzt hat. Also ich habe den Eindruck, dass der Umgang mit jemandem wie mit Schröder, auch wenn es uns am Ende es richtig gut getan hat, viele Generationen Politiker gelehrt hat, so übertreib's mal nicht mit deiner Vision, selbst wenn du recht hast, könnte dich das Amt und Kragen kosten. Aber das ist nur eine Mutmaßung. Das weiß ich natürlich gar nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass Politiker sich wirklich darum scheren, ob sie wiedergewählt werden oder doch. Gut, egal. Lass uns da nicht weiter einsteigen, aber ich nehme an, dass es vor allen Dingen damit zu tun hat. Wäre trotzdem gut, wenn mal jemand irgendwie das Thema denkt. Und ich finde, was man an Trump an dieser Stelle sehen kann, ist, etwas tun erzeugt halt auch positive Kommunikationswellen. So, man kann über vieles streiten, aber er bewegt doch eine ganze Menge, habe ich den Eindruck. Auch wenn es meistens dann doch langsamer geht, als er am Anfang angekündigt hat. Aber so mal was aktiv anstoßen, so was umsetzen und sich auch korrigieren unterwegs, das ist so eigentlich so mal ohne inhaltliche Bewertung, einfach nur tun, weißt du? Wollen wir ja nicht hier, sonst werden wir ja noch in ganz komische Ecken gerückt mit diesem Podcast und das wirst du ja sicherlich als Kommunist kaum aushalten können.
Ich habe große Angst um Kuba.
Ja, ich weiß. Genau, aber lass uns wieder zurück in das Thema Erschwinglichkeitsindex reinkommen. Wenn ich jetzt weiß, die Erschwinglichkeit ist eigentlich im Moment ganz gut und das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass mein Gehalt sich gerade wahnsinnig verbessert hat oder vielleicht sogar auch meine Einnahmen als Selbstständiger oder als kleiner Unternehmer. Welche Ableitungen ergibt das für den Anleger? Also wenn ich jetzt mal so aus Investorenbrille oder als Anleger reingucke, ist dann jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen? Weil diese Frage ist ja immer allen brennend unter den Nägeln.
Eine Abbitte vorher noch, Vera Meißner Kreis, ich habe es gerade noch mal geguckt, ist ja in Hessen, Nordhessen.
Ja, ja. Ich habe es auch gesehen.
Also, okay, also, mehr Kulpa. Okay. So.
Man muss sich nicht dafür entschuldigen, etwas falsch zu verorten, will ich an dieser Stelle sagen. Dieses Land ist groß und es ist auch keine Schmach, in Ostdeutschland beheimatet zu sein. Also insofern,
um Gottes Willen,
wir haben euch zwar falsch verortet, aber wir haben euch nicht degradiert. Das möchte ich da hinzufügen.
Genau. Also was bedeutet das jetzt eigentlich für Anleger? Ne? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Also die meisten der Hörer sind vielleicht gar nicht so interessiert an selbstgenutztem Wohneigentum oder haben vielleicht schon selbstgenutztes Wohneigentum. Aber die Frage ist, was bedeutet das jetzt für denjenigen, der eben in den Kapitalmarkt, in den Kapitalanlagemarkt einsteigen möchte? Und da würde ich sagen, naja, das gibt schon einen wichtigen Indikator, weil eine höhere Erschwinglichkeit bedeutet wahrscheinlich eine höhere Nachfrage und mit der höheren Nachfrage dann eben auch höhere Preise im Zeitablauf. So, und insofern ist das natürlich schon ein wichtiger Proxy. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, gerade so in Nordfriesland, wir haben gesagt, die Erschwinglichkeit ist da besonders gering, aber sie hat zumindest zugenommen um 29%, ja, dann verheißt das, dass möglicherweise dort eben besonders stark die Preise steigen könnten. Das gilt im Übrigen auch für Rostock, wo wir eben 21% mehr Erschwinglichkeit haben. Rostock haben wir auch schon mal thematisiert, ist ja durchaus ein spannendes Städtchen auch für die Kapitalanleger. Ansonsten sehen wir auch in den Top 7 Städten, dass die Erschwinglichkeit insgesamt zugenommen hat, relativ homogen. Das reicht so von 13% bis 10% in München. Das heißt, in all diesen Kreisen haben wir in den letzten 2 Jahren, also zwischen 23 und 25, eine höhere Erschwinglichkeit erzielt. Also insgesamt sehen wir eigentlich in allen Großstädten ist das deutlich nach oben gegangen, auch wenn wir jetzt noch mal ein paar rausziehen, Großstädte, wo es besonders stark nach oben gegangen ist, Halle etwa 15%, München-Gladbach 14%, Potsdam 13%, ne, und überall diese höhere Erschwinglichkeit könnte eben im Nachlauf dazu führen, dass wir über die höhere Nachfrage dann eben auch höhere Preissteigerungen haben. Das ist das eine. Das andere ist, die insgesamt das geringe Niveau, was wir haben, gerade in einigen Städten, ich habe vorhin München angesprochen, ich habe Hamburg angesprochen, aber auch so manche andere Kreise, das deutet einfach darauf hin, da wird auch auf Dauer wahrscheinlich nicht so viele Menschen sich Wohneigentum leisten können. Das heißt, da ist die Mietnachfrage natürlich umso höher und umso attraktiver. Das heißt, das sind einfach Märkte, die auf Dauer dann eben auch Mietermärkte sind. Und das ist natürlich dann interessant, auch für Anleger zu sagen, okay, dort kann ich mir sicher sein, dort werde ich eben auch auf Dauer sehr solvente Mieter finden. Und auch das ist natürlich interessant. Also insofern, der Erschwinglichkeitsindex ist natürlich zunächst etwas für Selbstnutzer, aber die Interpretation ist eben auch hilfreich für diejenigen, die Anlageimmobilien kaufen wollen.
Dann ist natürlich noch die Frage, also das sind ja erstmal schon mal ganz gute Aussichten, und dann ist natürlich die Frage, wie geht's denn dann jetzt weiter in 26? Also das ist jetzt der Status quo, das ist auch ein bisschen retrospektiv, so hat es sich entwickelt, aber lass uns mal den Blick nach vorne wagen. Was ist die Perspektive für 2026?
Es sind ja im Prinzip 3 Variablen, die hier eine Rolle spielen, ne? Die Einkommensentwicklung, die Preisentwicklung und die Zinsentwicklung. So, und Einkommens- versus Preisentwicklung, da würde ich sagen, gehen wir zunehmend in eine Welt, wo wir eine große Synchronität zwischen beiden Variablen sehen. Also die Einkommen dürften weiter wachsen, aber auch die Preise, wir haben ja schon im letzten Jahr gesehen, Preissteigerung so um die 4% ist durchaus zu erwarten. Das ist auch in etwa das, was wir bei den Einkommen sehen. Es kann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen stärker sein. Aber so im Großen und Ganzen gibt es da, glaube ich, wenig Verschiebungen. Das heißt, das Entscheidende ist letztlich die Zinsentwicklung. Ende des letzten Jahres haben wir gesehen, die Zinsen sind etwas nach oben gegangen, ne? Auch aufgrund von geopolitischen Spannungen, auch weil die Schuldenaufnahme des Staates vielleicht etwas größer geworden ist und. Aber ich habe beim letzten Mal schon gesagt, wir sehen ja durchaus auch so ein paar erfreuliche Tendenzen. Also die Energiepreise könnten durchaus fallen. Vielleicht kriegen wir wirklich in diesem Jahr die eine oder andere geopolitische Krise besser in den Griff. Ich bin da gerade gar nicht so pessimistisch, sondern vielleicht eher auch ein bisschen optimistisch. So, und dann könnte es durchaus sein, dass die Zinsen dieses Jahr auch ein bisschen fallen. Aber ich würde da jetzt nicht sagen, dass es einen Riesensprung gibt. Ja, aber es könnte durchaus eine positivere Entwicklung sein, als wir uns das vielleicht im Moment so vorstellen. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass wir am Ende des Jahres doch eine bisschen bessere Erschwinglichkeit haben als Anfang des Jahres. Und das bedeutet natürlich insgesamt einen etwas stärkeren Aufschwung auch im Immobilienmarkt. Ich glaube, so oder so wird es aufwärts gehen. Wir haben diese Knappheit im Immobilienmarkt, die Preise und Mieten gehen weiter nach oben. Aber tatsächlich, damit die Erschwinglichkeit auch sich verbessert, müssten die Zinsen ein bisschen fallen. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Das nehmen wir als positiven Forecast auf dieses Jahr. Danke, Michael. Danke auch an die Kollegen bei Interhyp für die Daten und eure Interpretation. An dieser Stelle geht auch Dank an dich raus fürs Interesse heute. Wenn wir eine Frage nicht bearbeitet haben, die du aber gerne noch beantwortet haben möchtest, dann bitte schreib uns eine E-Mail. Die letzte Episode dieser Staffel ist immer für deine Fragen reserviert. Auch dieses Mal in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal eine sehr schöne weitere Woche, ein schönes Wochenende, und wenn ihr mögt, dann sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss zusammen.
Wenn du einen erfahrenen Anbieter für rentable Immobilienanlagen suchst, bist du bei der Primus Valor AG genau richtig. Seit nahezu 20 Jahren begleitet ein starkes Netzwerk aus Spezialisten den gesamten Investmentprozess von günstigen Ankäufen über fachkundige Renovierung und energetische Sanierung bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Du interessierst dich für Immobilieninvestments im stark nachgefragten Segment bezahlbares Wohnen? Dann informiere dich jetzt bei der Primus Valor AG auf der Website unter www.primusvalor.de und dort findest du qualifizierte Ansprechpartner und weiterführende Informationen.